Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte rund um die Welt des Online-Marketings. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, Richard hier.
Marc ist auch wieder mit dabei.
Marc ist auch wieder mit dabei und heute haben wir, wie ihr schon gesehen habt, kein klassisches Marketing-Thema, wir haben ein ganz spezielles Thema, nämlich Teleradiologie. Das heißt, da wir beide keine Experten in dem Bereich sind, haben wir uns einen Experten dazugeholt, den wir auch gleich vorstellen. Wir werden da heute ein bisschen ins Thema eintauchen, das mal von allen Seiten beleuchten und natürlich dort auch wieder die Kurve zum Online-Marketing bekommen. Marc, ich übergebe an dich als Experte. Ich werde heute so ein bisschen die Beifahrerrolle einnehmen, trotzdem hoffentlich intelligente Sachen irgendwie zur Konversation beitragen und ja, freue mich auf die Folge.
Ja, das tue ich auch und freue mich, dass wir mal kein klassisches Marketing-Thema haben, sondern eher so ein Thema, das ich in die Rubrik Digitalisierung einordnen würde. Wir werden uns heute mit der Teleradiologie beschäftigen, also mit Vorgängen, bei denen radiologisches Bildmaterial, ich komme noch aus einer Generation, wo ich auch so ein Röntgenbild mal in der Hand hatte. Mittlerweile sind die fast alle digital, deswegen so mein...
Ich beneide dich.
Ja, mein Aspekt der Digitalisierung da, also wirklich von analogem hin zum digitalen, also sprich radiologisches Bildmaterial über eine Telekommunikationseinrichtung an irgendeinem anderen Ort betrachtet
wird. Spannend, ja.
Und wie du ja schon gesagt hast, haben wir mal wieder festgestellt, da sind wir keine Experten für. Deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen und das ist Dr. Kerstin von Pückler. Die haben wir eingeladen aus dem einfachen Grund, um diesen Podcast mal einer weiblichen Stimme hinzukommen zu lassen und weil Kerstin und ich uns auch schon relativ lange kennen. Wir haben zusammen studiert in Gießen und ich würde daher sagen, Kerstin, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung zu diesem Thema. Ich freue mich, dass ihr mich als Expertin dazugerufen habt und um mich selber einmal vorzustellen, wie schon gesagt wurde, habe ich in Gießen studiert, gemeinsam mit Marc und dann im Anschluss in der Radiologie promoviert und relativ schnell bemerkt, dass das ja doch etwas weiter in die Tiefe gehen darf und habe dann eine Residency zum Diplomat des European College für Diagnostic Imaging gemacht, also habe eine internationale Spezialisierung auf europäischer Ebene hinter mich gebracht, die 4 Jahre lang gedauert hat. Und zusätzlich eben einen Fachtierarzt für Radiologie gemacht. Und jetzt leite ich die Abteilung für Radiologie an der Uniklinik in Gießen und habe nebenbei auch noch ein kleines zweites Standbein und das beschäftigt sich mit der Teleradiologie.
Wahnsinn.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also wenn du nichts dagegen hast, Kerstin, würden wir jetzt eigentlich so direkt mal in die Thematik einsteigen und so quasi werden Richard und ich ein paar Fragen an dich stellen und wir fangen mal vielleicht so mit der ersten an. Ich habe es ja so ein bisschen angerissen, aber kannst du uns so in groben Zügen erklären, was denn so eigentlich Teleradiologie ist?
Ja, in groben Zügen kann man sagen, dass Teleradiologie eigentlich ein Zweig der Telemedizin ist. Das heißt, ein Service, der über eine gewisse Distanz quasi Radiologie anbietet. Telemedizin hört sich erstmal sehr digital an. Das hatten wir ja auch gerade eben angerissen. Aber Teleradiologie ist eigentlich schon relativ alt. Früher wurden noch konventionelle Filme verschickt mit der Post. Und das hat relativ lange gedauert, bis dann die wirkliche Antwort da war. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass radiologisches Bildmaterial zum Beispiel per E-Mail oder über einen Server verschickt wird. Und der Radiologe ist dann am anderen Ende dieser Leitung, am Backend sozusagen, und arbeitet das Material auf. Und so kann man eben innerhalb von wenigen Stunden, manchmal sind es auch wenige Minuten, schon eine Antwort bekommen. Und da ist eben sehr viel Digitalisierung im Spiel, auf der einen Seite beim Hochladen der Bilder, aber auf der anderen Seite natürlich auch beim Radiologen, denn wir arbeiten mittlerweile vollständig am PC und auf dem Server, also alles digital.
Und wie würdest du das einordnen, gerade für die Tiermedizin und Tierärzteschaft? Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das in der Humanmedizin bestimmt schon ein bisschen weiter verbreitet ist. Ich habe auch gesehen, das wird ja auch in der Röntgenverordnung auch als richtigen Begriff halt eingeordnet und hat dort auch einen festen Punkt mit dabei. Da gehe ich davon aus, in der Humanmedizin ist das, ich will jetzt nicht sagen alter Kaffee, aber wird es wahrscheinlich schon ein bisschen länger geben als in der Tiermedizin. Also warum brauchen wir denn so als Tierärztinnen und Tierärzte Teleradiologie?
Ja, also in der Humanmedizin gibt es das schon relativ lange. Das Ganze ist eigentlich historisch gewachsen aus dem Problem, dass nicht an jeder Stelle, wo ein Radiologe notwendig ist, auch ein Radiologe physisch sein kann. Mhm. Und in der Humanmedizin wurde das relativ schnell darüber geregelt, dass eben Radiologe mehrere Einheiten oder mehrere Klinikseinheiten aus einem zentralen Punkt heraus regeln kann. Und in der Tiermedizin war es jetzt bisher so, dass, man muss es ja mal ganz ehrlich sagen, der Wert eines Radiologen etwas verkannt war. Denn durch einen Radiologen profitiert natürlich jede Klinik und jede Praxis, die Bildmaterial anhäuft, anfertigt. Denn man hat eben mit der professionellen Aufarbeitung einfach mehr von den Daten, die da sind, von den Bildern. Man kann einfach eine genauere Diagnose stellen, schneller handeln. Und dadurch hat sich das jetzt langsam auch in der Tiermedizin etabliert. Wie immer hinken wir etwas hinter dem angloamerikanischen Sprachraum hinterher, wo mittlerweile eigentlich Telemedizin oder Teleradiologie längst etabliert ist. Es gibt Publikationen aus den 60er Jahren, wo das zum ersten Mal beschrieben wurde. Nach und nach ist es in Europa so, dass es auch immer mehr Anklang findet. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Netzgeschwindigkeiten sich verändert haben.
Wichtiger Punkt, ne?
Ja, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, und ich habe mich ja zumindest so ein bisschen vorbereitet auf die Folge, habe ich gesehen, dass so in den so 1994 so die ersten wirklichen Softwaresysteme auch für eine oder professionellen Softwaresysteme für eine wirkliche Teleradiologie vorhanden waren mit dabei. Das zeigt natürlich, dass wir auf der einen Seite hinterherhinken, aber vielleicht halt auch, dass es dort wesentlich technische Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten geben kann. Was wären denn so, ich sag jetzt mal, Hindernisse neben diesem technischen Aspekt, dass man natürlich ein bisschen Bandbreite braucht und auch ja, das, die technische Ausrüstung dafür?
Ja, also Hindernisse, da muss man ganz klar sagen, waren vor allem früher insofern vorhanden, als dass vor allem Schnittbildverfahren zur Auswertung geschickt wurden, das heißt MRT-CT. Ein CT hat eine Datensatzgröße von ungefähr einem halben bis zu einem Gigabyte.
Können wir ganz kurz dem Richard noch die Abkürzungen geläufig machen?
MRT ist Magnetresonanztomographie. Und CT ist Computertomographie.
Schreibe ich mir auch.
Genau. Und diese beiden Verfahren, die haben halt also pro Untersuchung im Schnitt, sagen wir mal, bis zwischen 500 und 5000 Bilder. Und diese Bilder haben natürlich eine gewisse Speichertiefe in Graustufen. Und da die Auflösung der Geräte immer besser wird, hat man eben auch immer größere Datensätze. Also war das Problem, dass 1 Gigabyte im Upload und 1 Gigabyte im Download passieren mussten, bis überhaupt eine Befundung möglich war. Es gibt tatsächlich noch heute Stellen in Deutschland, an denen das kaum möglich ist, wegen der Geschwindigkeit vom Internet, weil es einfach zu lange dauert. Wenn man jetzt nur Röntgenbilder austauscht, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da hat man 1, 2 Bilder. Die sind meistens im Anhang von einer E-Mail im DICOM-Format zu verschicken, also im typischen Kommunikationsformat, das man in der Medizin benutzt. Und das ist auch eben das wichtige Format, das man zur Auswertung benutzen darf. Alles andere wäre forensisch nicht möglich. Mhm. Und das ist also das erste Limit wäre, sage ich mal, die größere oder weitere IT-Infrastruktur. Und dann sind natürlich andere Fallstricke im Ablauf auch vorhanden. Also wenn man muss sich vorstellen, man arbeitet mit einem Menschen zusammen, der vielleicht hunderte oder tausende Kilometer von einem entfernt ist. Und bei der Kommunikation mit der Person muss es halt vorher klare Absprachen geben. Meistens ist es so, dass der Teleradiologe, wenn es ein kleines Unternehmen ist, wirklich so eine Person des Vertrauens ist, die man sehr gut kennt. Mhm. Und bei größeren Unternehmen gibt es ganz klare Abwicklungen der Fälle. Und immer wenn man kleine Abweichungen in dieser Fallbearbeitung hat, dann kommt es oft zu Verzögerungen oder zu Problemen. Zum Beispiel, also die einfachste Variante ist eine E-Mail im Spam-Ordner.
Oh, yeah. Ja.
Also das ist so im ersten Schritt, was
E-Mails
mal passieren
eigentlich
kann.
Immer landen, ja, wenn er was verschickt.
Ich lande tatsächlich öfter im Spam.
Ja, mach dir Gedanken, Junge. Also warum? Um nochmal auf die Schwierigkeiten zu, also jetzt haben wir klar technische Schwierigkeiten, Formatierungsschwierigkeiten angesprochen. Du hast auch nochmal klar so ein Standardformat wie DICOM mit erwähnt. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass auch verschiedene Lagerungen, ja, also auch entscheidend sein können für dich dann später zur Befundung. Ne? Jetzt hast du Schnittbildverfahren schon angesprochen. Mir fällt dann immer spontan auch mal neben dem klassischen Röntgen der CT auch noch irgendwie Ultraschall ein. Also inwieweit da wirklich standardisiert untersucht wird, damit du auch dann wirklich zu einer Befundung kommen kannst.
Ne? Genau, also es ist tatsächlich so, dass Ultraschall in Europa wenig zur Teleradiologie-Befundung kommt, weil es eben bei uns keinen standardisierten Untersuchungsgang gibt. In den USA werden die Untersuchungen in der Regel von einem Technician durchgeführt, also technischem Personal. Da sind die Untersuchungsgänge sehr standardisiert und man bekommt Videos über die gesamte Untersuchung zugeschickt. Das ist also was, was man sehr gut nachvollziehen kann und das lässt sich auch sehr gut befunden. Wenn man jetzt an CT oder Röntgen denkt, dann ist der Grund, warum Bilder zur Teleradiologie geschickt werden, oft der, dass die Bildqualität oder auch die Lagerung so schlecht ist, dass der, der es angefertigt hat, selber darauf nichts erkennen kann.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass ich das Bildmaterial bekomme. Das wäre natürlich der schlechteste Fall, aber auch da ist es eigentlich gut, wenn das Bildmaterial zum Radiologen kommt, weil dann bekommt man wirklich von eine Expertenmeinung zur Verbesserung. Also wir mit jedem einzelnen Fall gibt es eigentlich zusätzliche Informationen zur Verbesserung der Qualität und der Standards. Und ich denke, dass das auch der wichtige Weg ist, wo es hingehen muss, dass die Kommunikation also nicht nur in eine Richtung läuft und nur quasi schriftliche Befunde zurückgegeben werden, sondern dass im Zweifelsfall eben auch sogenannte Recommendations gemacht werden, also Empfehlungen zum Aufarbeiten des Falls, aber natürlich auch dazu, wie habe ich das bildgebende Verfahren überhaupt angewandt, war das hilfreich. Das Ziel ist, dass die Person, die die Röntgenbilder oder die Computertomographie oder vielleicht auch Ultraschall schickt, das Gefühl hat, der Radiologe ist eigentlich, sitzt direkt neben mir, so wie wir zwei jetzt. Ja. Das ist das Ziel.
Also auch quasi Bestandteil des Teams ist und genau. Vielleicht auch nochmal im Sinne auch von der Qualitätssicherung in einem Vier-Augen-Prinzip dort mit agieren kann. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es dir jetzt, Richard, ging. Jetzt hast du ja recht viel Fachvokabular von uns in die Ohren gehauen bekommen und auch viele Verfahren und Techniken mit dabei. Es kann auch, so stelle ich es mir vor, ja auch in einer fortschreitenden Spezialisierung auch so sein, dass man auch gerade da halt eine, ja, nochmal im Vier-Augen-Prinzip eine Zweitmeinung auch ganz, ganz gut gebrauchen kann. Würdest du sagen, Richard, wir haben jetzt den Begriff so grob für dich umrissen, dass du damit jetzt was anfangen kannst, weil ich weiß, du hast dich natürlich akribisch auf diese Folge vorbereitet, gerade wenn es um Teleradiologie geht.
Ja klar, ich meine, ist super spannend überhaupt, dass sowas heutzutage möglich ist, dass Deutschland da jetzt hinterherhängt. Das ist natürlich immer ein bisschen traurig, weil im
Endeffekt nicht nur Deutschland.
Okay, gut. Ganz Europa.
Ja.
Es geht nicht nur jetzt nur um Bandbreite, sondern jetzt also auch das Fachliche.
Nee, auf jeden Fall super spannend. Ich sehe auch einige, ja, wie soll ich sagen, einige Herausforderungen sind sicherlich dieselben auch, wie wir sie tagtäglich haben. Ich meine, gerade im Bereich Marketing, Online-Marketing arbeiten wir auch viel mit Freelancern, die halt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, nie vor Ort sind und zum Teil vielleicht sogar eine Zeitverschiebung mit eingebaut ist. Mhm. Und da will man natürlich sowohl für einen selbst als auch für den Kunden, sage ich mal, das Gefühl erwecken, dass derjenige trotzdem fester Bestandteil des Teams ist, auch, sage ich jetzt mal, vorhanden ist und das ganze Projekt so kennt, dass er auch, ja, sage ich mal, nicht nur seine Meinung dazugeben kann, sondern eben speziell die Meinung auf das Projekt bezogen. Also ein durchaus spannendes Thema. Wir lösen das Ganze immer recht easy. Da gibt es die verschiedensten Tools, ja. Aber auch da ist es halt oft so, dass ja manche Kunden halt das Gefühl haben, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr involviert und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Also durchaus ein spannendes Ding. Ich glaube, was für mich jetzt super spannend wäre, vielleicht mal eine Ebene tiefer, weg von den Fachbegriffen, so die Geschichte, die Gründerstory, die interessiert mich immer hinter dem Ganzen. Deswegen vielleicht offen die Frage von meiner Seite, wie kam es denn überhaupt zur Geschäftsidee? Wer gehört noch dazu und wann wurde denn gegründet?
Ja, also dazu muss ich erstmal wahrscheinlich erzählen, dass es um unsere Partnerschaftsgesellschaft geht, um Vetrat, also eine Gesellschaft für Telemedizin. Und ich habe zwei Co-Partnerinnen, das ist die eine ist die Nele Ili und die andere die Ilva Drum. Und die Gründungsidee hat sich eigentlich entwickelt aus der Beobachtung, dass mehr und mehr Tierärzte, die meistens befreundet waren, uns mehr und mehr Fälle nur mal so zum Anschauen geschickt haben. Und es hat sich herausgestellt, dass einfach viele viele, die uns kannten, auch den Bedarf hatten, wirklich mal mit einem Radiologen sich auszutauschen über einen Fall oder sogar Hilfe benötigt haben, weil sie so viele Fälle hatten, dass sie gar nicht mehr alles für sich anschauen konnten. Also es gibt ja Kliniken, die 10 oder vielleicht auch 20 CTs am Tag anfertigen, die dann mit dem entsprechenden Bildmaterial zurechtkommen müssen. Und es wurde ja nach und nach so viel, dass wir gesagt haben, dass es einfach auf dieser, sage ich mal, spontanen und sehr amateurhaften Ebene nicht mehr funktioniert und dass professionalisiert werden muss. Und das war die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung war, dass es wirklich nützlich war. Also man hat wirklich gemerkt, dass die Kollegen profitiert haben, dass sie sowohl einfach im fachlichen Austausch profitiert haben, als auch im Umgang mit den Fällen und mit ein bisschen Backup im wahrsten Sinne des Wortes, sich einfach wohler gefühlt haben in ihrem Alltag. Und daraus ist die Idee entstanden, Wettrad zu entwerfen, was eine Partnerschaftsgesellschaft für Teleradiologie ist, aber eigentlich auch im zweiten Punkt ein Consulting-Unternehmen. Also wir bieten tatsächlich Consulting an. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Nähe zum Telekunden herstellen kann. Bei uns ist es so, dass wir bei einigen Kunden wirklich erstmal physisch vor Ort sind. Also wir fahren dahin, besuchen die auch im Ausland und schauen uns das Setting an, damit wir wirklich die Mitarbeiter kennen, die Geräte kennen und Empfehlungen geben können. Es gibt noch die andere Variante, das machen andere Unternehmen, die machen Virtual Radiologists, die dann wirklich quasi als Hologramm sozusagen in den Raum kommen. Also da gibt es dann Skype-Meetings und auch Videokonferenzen, bei denen dann eben Bildmaterial ausgetauscht wird. Aber bei uns ist es so, dass wir im ersten Schritt Consulting machen, einen Partner kennenlernen und wenn wir feststellen, dass es jemand mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten, dann geht es eben den Schritt weiter in die Telemedizin. Und so ist das entstanden.
Das bestärkt ja nochmal diesen Aspekt halt, dass man da auch als Team arbeitet und nicht mal sich eben nur schnell eine Expertise an die Hand holt und sich dadurch absichert und sagt, dann geht's weiter.
Gut, sondern das kann man natürlich auch. Ne? Man kann ja auch mal so ein einzelnes Bild einfach zu einer teleradiologischen Begutachtung schicken. Aber das hat natürlich nicht dieselbe Tiefe, muss man wirklich sagen. Okay.
Super spannend. Also eigentlich alles, was man sich in so einer Startup-Lehre wünscht. Man gründet nicht einfach ein Unternehmen in die Welt hinein, sondern erkennt ein Problem, schafft einen konkreten Mehrwert und entscheidet sich dann halt dazu, irgendein Unternehmen zu gründen. Wird oftmals andersrum interpretiert. Jetzt auch eine klassische Startup-Gründerfrage. Wer, oder vielleicht habt ihr es noch gar nicht so definiert, wahrscheinlich aber schon, wer ist genau die Zielgruppe von euch? Also habt ihr da einen festen Kern, wo ihr sagt, okay, eher die und die nicht, oder ist das bunt gemischt?
Das haben wir absichtlich nicht gemacht. Also wir haben keine Zielgruppe definiert. Wir haben auch nicht definiert, es dürfen nur Tierärzte sein oder es dürfen nur Tierbesitzer sein, sondern wir haben gesagt, jeder das Recht, Hilfe zu bekommen bei dem Thema. Und wir schauen uns dann an, ob wir der richtige Ansprechpartner sind. Also meistens läuft es so, dass wirklich eine Anfrage geschickt wird und das dann von unserem Backoffice beurteilt wird, ob das eine Frage für uns ist.
Okay.
Und dann wird das entsprechend behandelt. Aber ich würde jetzt nie sagen, ihr würdet von mir nicht beraten werden. Also wenn ihr das brauchen würdet, klar, gerne.
Ja, der Richard braucht das bestimmt mal irgendwann. Ne? Also.
Noch nicht, aber vielleicht in absehbarer Zeit. Ich meine, ihr habt ja, so was ich jetzt raushöre, dominieren eigentlich nur die Vorteile. Gibt es für den Kunden, sage ich jetzt mal, nur Vorteile oder ist das Ganze auch mit Nachteilen verbunden, zum Beispiel mit Investitionen in eine normale Internetleitung oder sonst was?
Ja, also ein Nachteil für einen Kunden, würde ich sagen, der Nachteil ist, dass ich natürlich doch nicht direkt bei ihm bin. Das heißt, dass er nicht jeden Fall sofort Eye-to-Eye besprechen kann, also nicht Angesicht zu Angesicht den Fall nochmal durchdiskutiert, sondern das muss man dann tatsächlich am Telefon machen, wenn man das besprechen möchte. Und das wäre vielleicht das, was die Kunden im Alltag am ehesten als Nachteil erleben könnten, würde ich sagen. Ich glaube, dass auch alle davon profitieren, mal ihre IT-Struktur zu überarbeiten, weil die meisten können das wirklich gebrauchen, dass man dann nochmal genauer hinschaut. Und deswegen sehe ich da auch keinen Nachteil. Das sind auch keine großen Investitionspunkte, weil viele von meinen Kunden zum Beispiel benutzen Freeware, also kostenlos im Internet verfügbare Programme, kostenlos verfügbare Upload- und Download-Programme kann man auch nehmen, wenn man jetzt keine Serverarbeit machen möchte, also wenn man sich nicht ganz fest mit uns zusammenschließen will.
Wie sieht so die Reaktionszeit aus? Also es könnte ja mal sein, dass jemand sagt, ich brauche das jetzt innerhalb von 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden.
Also es gibt da gibt es eine deutliche Definition, weil das ist ja einer der Punkte, der eine genaue Absprache braucht, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Und es ist so, dass in den meisten Teleradiologieunternehmen Turnaround, also Durchlaufzeiten von 24 bis 28 Stunden bestehen. Wir bieten 24 Stunden an, allerdings nicht übers Wochenende, sondern das Wochenende gilt quasi als ein Tag, sodass sich das da etwas verzögert. Und wenn man einen Notfall hat, dann gilt eigentlich die Regel, dass die schriftliche Antwort innerhalb von 4 bis 6 Stunden zum Sender kommt. Allerdings ist es auch so, dass wenn jetzt zum Beispiel einer der Kollegen bei mir ankündigt, dass er einen Notfall haben wird, ich dann im Prinzip auch verfügbar bin. Wir haben ja auch dadurch, dass wir sowieso zu dritt sind als Partnerin, schon mal das Glück, dass sich die Last so ein bisschen auf 3 Köpfe verteilt. Und dann ist es zusätzlich so, dass wir dafür sorgen, dass eben Mitarbeiter verfügbar sind, wenn das notwendig wäre. Also wir sind da nicht ganz alleine, denn ansonsten wäre das schwierig zu realisieren, weil ab und zu bin ich auch mal im Funkloch. Ja. Vor allem irgendwo zwischen Kassel und Berlin ist man eben nicht erreichbar. Und damit muss man eben, das muss man absichern. Ja, das ist halt so ein Punkt. Und dann kann man natürlich schnell auch mal innerhalb von einer Viertelstunde was befunden. Ja.
Spannend. Die jetzt so vom Ablauf her, so ein klassischer Arbeitsauftrag, vielleicht von dem Punkt Consulting bis tatsächlich irgendwie Abwicklung, mit was für einer Zeitspanne kann man da rechnen, bis da wirklich die Lösung, sage ich mal, implementiert wird?
Also oft ist es, es kommt ein bisschen drauf an. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Kunden. Es gibt Kunden, die kennen sowohl die Modalität der Bildgebung, die sie gekauft haben, also einen Computertomographen, als auch das Internet nicht. Und bei denen ist es natürlich so, dass man beides einarbeiten muss. Also zum einen den Umgang mit der Modalität und das Personal schult, aber auch entsprechend dafür sorgen muss, dass das Bildmaterial zu uns kommt. Okay. Was dazu führt, dass man zum Beispiel einen Serverknotenpunkt einrichtet oder ähnliches und den Umgang damit erklärt. Da sind natürlich schon mehrere Tage Training nötig. Ja. Und dann gibt es Kunden, die klopfen an und sagen, ich habe das Gerät, ich mache das seit 10 Jahren, ich habe eine stabile Internetverbindung und ich habe mir schon überlegt, wie wir die Daten auf euren Server bringen. Und in dem Moment dauert das einen Tag und dann können wir loslegen. Aber da geht es eben nur darum, um Daten eben erstmal auszutauschen.
Ja. Das ist ja super spannend. Da ist man ja bei Kunden, die, sage ich mal, die auch vom Internet so ein bisschen distanziert sind, ist man ja fast schon Change Manager irgendwie und versucht da die Leute vom, das machen wir aber schon immer so, wegzubringen zum modernen, innovativen. Ne?
Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch tatsächlich Tierbesitzer, die plötzlich die Idee haben, ich habe hier ein Röntgenbild und ich bräuchte mal nochmal eine Meinung dazu, weil mein Tierarzt war nicht sicher. Die gehen ins Internet und suchen in der Suchmaschine. Und innerhalb von einer Viertelstunde kann es wirklich sein, dass die das Bild im korrekten Datenformat bei uns hochladen, sodass die eigentlich einen Vorlauf von 15 Minuten haben. Ne?
Wahnsinn.
Das wäre auch möglich.
Das heißt, eigentlich sind schon viele Patienten auf dem Stand, wo sie aktiv nach neuen Lösungen irgendwie suchen und
oder sagen wir mal suchen könnten. Ne? Also jetzt vielleicht mal, ich habe das ja eben sehen können, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer konnten das nicht sehen, dass du dann einmal so ein bisschen große Augen bekommen hast. Vielleicht nochmal zur Erklärung für dich, Richard, dass wir zu diesem Thema so auch digitale Kompetenzen natürlich im Studium auch nicht viel mit auf den Weg bekommen. Das Gleiche gilt halt auch für viele der bildgebenden Verfahren, also wie diese entstehen, wie diese funktionieren, das läuft schon alles im Studium mit ab, aber sicherlich nicht alles in der Tiefe der Interpretation mit dabei. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Element und das ist ja auch gut so. Dafür gibt es Spezialisierungen wie die Radiologie oder die Bildgebung im Speziellen mit dabei. Aber ich glaube auch ein ganz entscheidender Punkt, den man da diskutieren kann und vielleicht kommen wir auch gegen Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen darauf zu, dass wir auch darüber diskutieren müssen, inwieweit wir Digitalkompetenzen unseren Studierenden und auch Tierärzten irgendwie mit an die Hand geben. Ne? Dann wäre so ein Schritt höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so nötig. Ne? Also
ja, da kann ich vielleicht gerade einen Perspektivwechsel machen in dem Moment. Denn ich habe ja jetzt es sind tatsächlich 12 Jahre, im Verlauf von 12 Jahren gesehen, wie sich die Lehre an der Universität gewandelt hat. Und hat sich auch dort schon ein deutlicher Wandel vollzogen, weil man merkt, der Umgang mit digitalem Material ist natürlich ganz anders geworden und zusätzlich hat sich der Inhalt meiner Vorlesung verändert. Also ich würde sagen, dass ich ganz klar immer mehr auch in Richtung dieser spezialisierenden Punkte gehe und es gar nicht mehr so sehr oberflächlich bleibt, weil das Zusatzmaterial, das man liefern kann und Online-Material, das zur Verfügung steht, zum Beispiel auch bei unterschiedlichen Teleradiologieunternehmen einfach Fälle, die man sich anschauen kann und dann an die Studierenden geben kann, das ist einfach viel, viel mehr geworden. Und ich glaube schon, dass, wenn man aus die Universität verlässt, man sicherlich nicht alle Kompetenzen hat, die man als Klinikbesitzer braucht. Aber es hat sich doch durchaus verbessert. Und ich finde ja ganz interessant, dass gerade die Generation in den letzten 10, 20 Jahren die Generation war, die nicht das Handwerkszeug bekommen hat, aber es anwenden muss. Und das ist auch eine Generation, die so zu unserem Klientel unter anderem gehört, also die jetzt in diesem Wandel drinsteckt.
Genau. Kommen wir vielleicht nochmal zu so einem klassischen Arbeitsauftrag zurück. Ich gehe jetzt mal davon aus, Infrastruktur steht. Das sind auch alles, sag ich mal, Materialien und Voraussetzungen, wo das gut läuft. Um das jetzt auch so ein bisschen mal, ja, ein bisschen mehr zu verbildlichen. Ich gehe jetzt mal dahin und sage, ich mache jetzt mal eine ganz normale Röntgenaufnahme, idealerweise mindestens in zwei Ebenen mit drin. Hab das in einem Datenformat, lad das jetzt höchstwahrscheinlich auf eine Plattform bei euch hoch, ne? Genau. Weil höchstwahrscheinlich ist die Datenmenge, je nachdem, was für ein E-Mail-Dienst man nimmt, dann auch zu groß. Und würde dann dir eine Nachricht schicken oder kriegst du das direkt, wenn das hochgeladen ist, in deinem Postfach und dann heißt es, hui, der Marc hat gerade was hochgeladen und hat mal wieder keine Ahnung, was er da auf dem Röntgenbild hat.
Genau, also optimalerweise ist es so, dass du noch ein, zwei Sätze dazu schreibst, zum Beispiel, ich habe gerade keine Ahnung, aber der hustet. Und sodass ich einfach eine Info zum Patienten habe, einen Vorbericht habe und das entsprechende Signalement bekomme. Und dann bekomme ich entweder eine Nachricht vom Server, Bing, es ist ein Auftrag vom Markt da, oder man macht es über eine E-Mail oder eine Nachricht, eine Sprachnachricht, dass man sagt, ich habe dir da einen Fall geschickt, ich bräuchte mal deine Meinung. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man hier halt versteht, sowohl als Kunde als auch derjenige, der es anbietet, kann man alle diese Wege nutzen. Also man soll sich nicht festlegen, sondern man soll möglichst das dem Fall anpassen. Und dann weiß ich, oh, da ist was auf dem Server, also gehe ich her und lade das runter. Das dauert dann unterschiedlich lange, hoffentlich nur ein paar Minütchen. Und ich schaue mir das direkt an. Im Anschluss wird dann ein schriftlicher Befund verfasst und dieser schriftliche Befund kommt als E-Mail zu dir zurück. Okay. Wenn ich denke, ich würde dir gerne noch einen persönlichen Tipp zu dem Fall geben, Mensch, mag eine dritte Ebene, wäre doch richtig schön gewesen oder irgendwas anderes, dann würde ich wahrscheinlich einen Weg nehmen, wie zum Beispiel eine Sprachnachricht verschicken oder nochmal eine kleine E-Mail dazu schreiben und ein paar Tipps geben. Einfach aus dem Grund, das Papier, das du zurückbekommst, der Befund, das ist aus forensischen Gründen einfach wirklich ein Gutachten und alles andere sind natürlich zusätzliche Tipps und die sollen natürlich auch mit rüberkommen.
Okay, ja.
Ja, und dann geht das natürlich an unser Backoffice und das Backoffice stellt dir eine Rechnung.
Okay. Gehört auch dazu.
Gehört auch dazu.
Ja, sehr gut. Okay, ich denke, so einen klassischen Arbeitsauftrag haben wir abgewandelt. Ich hoffe auch, das ist jetzt so ein bisschen klarer geworden für alle. Du bist hier immer so unser Korrektiv, ne? Also wenn das jetzt auch für dich einigermaßen klar geworden ist, dann du nix, dann bin ich ganz, ganz zufrieden. Ja, lass uns doch vielleicht noch so ein bisschen was zur Geschäftsform und auch zur Organisation sagen. Wie seid denn ihr eigentlich so bei dieser Unternehmensgründung vorangegangen? Also du hast gesagt, ja, also da war so ein Bedarf da und ihr habt auch sofort einen Mehrwert gesehen. Vielleicht eher so, ja, wie ging man da eher technisch vor, als jetzt nur die Welt zu verbessern und die Ärzteschaft?
Also man kann sagen, dass Vetrad ein typisches gewachsenes Unternehmen ist. Es gibt jetzt, glaube ich, da zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, dass man erstmal alles durchstrukturiert und alle Ressourcen abprüft und alles jedes Investment quasi sich anschaut und dann eine Gründung macht. Wir haben das ein bisschen anders gemacht, weil wir ja wussten, dass der Bedarf da ist, haben wir das, was schon da war, genommen und strukturiert. Und haben uns erstmal dafür entschieden, was für eine Gesellschaftsform wir sein wollen. Wir sind ja eine Partnerschaftsgesellschaft. Das ist das, was man klassisch von Anwaltskanzleien zum Beispiel kennt. Oder meine Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft. Mhm. Diese Themen kennen wir ja auch. Und ausgehend davon haben wir dann unsere Struktur angelegt. Wir haben uns von einem Finanzdienstleister beraten lassen, was Versicherungen angeht, was Konten anging, weil wir denken, wir sind Tierärzte und bei anderen Dingen brauchen wir Hilfe. Und im Finanzsektor, da keiner von uns bisher was gegründet hatte, haben wir gesagt, holen wir uns einfach einen Partner, der uns initial berät. Man muss sagen, dass wir da aber relativ schnell rausgewachsen sind, weil man ja Learning by Doing schnell viel versteht und als Tierarzt gewohnt ist, dass man sich auch in Themen einarbeitet. So haben wir das dann auch dort gemacht. Und dann ist das Nächste zu schauen, wenn man gründet, wir waren uns sicher, dass wir zu dritt gründen wollen, aus mehreren Punkten.
Das sagt man ja immer, ist ein bisschen tricky, so drei ist...
Das muss man auch im Vertrag natürlich entsprechend abbilden. Aber das hat den großen Vorteil, dass es ein Zünglein an der Waage gibt und Dinge wirklich diskutiert werden. Und dass es nicht nur Konsens oder Dissens gibt, was sein kann, was das Unternehmen auch lähmt. Wenn man nämlich nur, wenn man alleine ist, ist es gut, dann hat man immer Konsens. Kann aber sein, dass es in die falsche Richtung geht.
Das ist so.
Wenn man zu zweit ist, denke ich, kommt es drauf an, aber da kann es auch mal Dissonanzen geben und das kann auch den Prozess einfach verlangsamen. Wenn dann eine dritte Person kommt und weitere Ideen hat, Input bringt und einfach ein bisschen Abstand hat zu manchen Themen, dann wird man plötzlich sehr beweglich. Und das merken wir natürlich auch, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ein Nachteil, dass man zu dritt einen hohen Grad an Beweglichkeit bekommt, weil sehr, sehr viele Ideen dazu kommen und sehr, sehr viele Richtungen aufgehen. Aber deshalb war uns das halt wichtig. Und natürlich auch, weil es darum geht, da wir ein Unternehmen sind, das 24/7 anbietet, müssen wir schauen, dass im Prinzip auch jemand ansprechbar ist. Und das geht alleine ganz schlecht. Das machen zwar manche, das wäre aber jetzt nicht das Format, das mir zusagen würde. Zu zweit ist es schon machbar, aber vielleicht in Urlaubszeiten auch nicht so schön. Und man muss sich einfach da aufstellen. Und dann kommt als Drittes noch dazu, dass wir alle drei auch noch so ein bisschen unterschiedliche, sag mal, Richtungen haben, die uns interessieren, wo wir auch wirklich dran arbeiten, sodass wir die Hauptaufgaben im Unternehmen halt auch aufteilen können. Und das finde ich eine ganz praktische Sache. Also jeder kümmert sich um sein Hobby quasi.
Das ist super interessant. Ich glaube, als ich meine, ich selbst bin viel in Workshops unterwegs, wo ich versuche, Gründern zu helfen oder die gründen wollen. Ich komme selbst aus diesem Startup-Sektor und man muss schon sagen, die meisten Gründungen sind doch sehr abenteuerlich, vor allem im Vergleich zu dem, was ich jetzt höre. Also sehr, sehr strukturiert, sehr durchdacht, sehr, wie soll ich sagen, wenn das eine Startup so eine junge Gründung ist, ist das fast schon so eine erwachsene Gründung, eine Herangehensweise, die halt den Mehrwert in den Vordergrund stellt. Also eigentlich nichts, was man in Höhle der Löwen und sonst wo im Fernsehen sieht.
Gute Idee.
Ja. Jetzt die Frage an dich, also vielleicht davor geschoben, ich glaube, dass die meisten Gründungen daran scheitern, dass man konzentriert sich halt oft auf die falschen Dinge. Man überlegt irgendwie ein halbes Jahr, wie das Logo aussehen soll und wie die Website aufgebaut ist und dass ein Bankkonto schnell eingerichtet wird und Visitenkarten gedruckt werden. Jetzt vielleicht aus deinem Mund nochmal zu hören, was glaubst du, was waren für euch so die drei, vier entscheidenden Faktoren, dass das Ganze auch tatsächlich geklappt hat?
Also, dass es tatsächlich geklappt hat, war erstens, das Material war da. Also wir hatten schon Arbeit. Das ist natürlich immer das Beste. Dann das Zweite, dass es geklappt hat, Flexibilität. Wir hatten nämlich ein nicht besonders gut durchdachtes Logo am Anfang, weil wir einfach loslegen wollten. Und dann muss man einfach sagen, sobald die Idee hinter dem Unternehmen stand die ganze Zeit. Das war alles klar. Und mit der Zeit hat sich dann rausgestellt, dass aber das, was wir als CI, als Corporate Identity, hatten das nicht reflektiert, dann waren wir einfach flexibel genug zu sagen, dann müssen wir es ändern. Dann haben wir nicht das Unternehmen geändert, sondern die Umstände. Und ich glaube, dass das eben auch was ist, was dazugehört, dass man wird immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und davon gibt es ja jede Menge, dass man von quasi seine Basis oder die Grundidee an der festhält und die anderen Dinge da flexibel ausweicht oder versucht, die zu bearbeiten. Und dass es geklappt hat, noch als weiteres, war vielleicht einfach, dass man sich einig sein muss über die Message, das, was man machen möchte und das daran auch dann weiter festhält, wenn es mal nicht so läuft.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt für mich ist super interessant, ich bin auch Fan davon, weil du sagst, das ist eigentlich ein zweites Standbein oder zumindest irgendwas, was parallel läuft. Ich finde, dass in so einer Teamaufstellung, wenn die Leute ihr Ego zurückhalten, wenn sich alle einig sind, ist es meiner Meinung nach ein Vorteil, wenn man ja, so ein Unternehmen quasi, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, nebenbei gründet. Weil dadurch, dass es halt nebenbei läuft, ist man extrem dazu gezwungen, Entscheidungen nicht irgendwie tot zu diskutieren und rauszuschieben, sondern halt schnell Entscheidungen zu treffen. Ist das irgendwas, was du so bestätigen kannst?
Oder? Ja, absolut. Also ich würde sagen, Effektivität ist ganz wichtig. Mhm. Und dass man auch versucht, bei möglichst vielen Dingen schnell einfach zu reagieren. Und sich schnell eine gute Lösung sucht. Mhm. Und vor allem Offenheit. Also Dinge dürfen nicht so diskutiert werden, dass die Hälfte des Themas hinten bleibt, sondern es muss tatsächlich möglichst offen kommuniziert werden. Und dazu muss man sich halt den passenden Partner suchen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, damit es vorwärts geht. Und ja, eine weitere Geschichte, die wo ich denke, was auch noch wichtig ist, ist, dass man dann anfängt, Struktur zu bilden, wenn es welche gibt. Ganz ja, also richtig, dass wir jetzt mit der Zeit, jetzt gibt es zum Beispiel regelmäßige CEO-Treffen. Mhm. Das ist immer online, weil immer irgendjemand von uns auf einem anderen Kontinent ist. Aber das ist wichtig, dass man, wenn man merkt, es gibt für mich, haben wir oder wir drei haben das festgestellt, es gibt mehrere kritische Punkte, sowohl in Praxen, die wachsen, als auch in Startups, wo man merkt, okay, es ist eine kritische Masse erreicht, jetzt gibt es die Möglichkeit, wir bleiben auf diesem Level oder wir springen eine Stufe nach oben. Mhm, und in dem Moment muss man sich halt weiter strukturieren. Ich glaube, was natürlich auch Glück sein kann, was wir vielleicht zum Teil hatten, dass wir die Punkte dann erkannt haben und versucht haben, dies zu bearbeiten und den Sprung irgendwie vorzubereiten.
Ja, ich glaube auch die Zeit, sich zu nehmen, das A wahrzunehmen und B halt auch zu besprechen, ja, dass dann auch allen bewusst ist, was sind diese kritischen Punkte und wann kontaktieren wir den Kunden halt. Ja, die kommen ja ganz selten auf einen zugelaufen und sagen, oh, wir sind glaube ich an einem kritischen Punkt und bitte, jetzt habt mal eine Idee für uns.
Das ist ja, ist ein interessanter Punkt, weil ich tatsächlich, ich meine, ich bin alleine gestartet, ja, da gab es viel Konsens, nur irgendwann habe ich dann, man erreicht tatsächlich den Punkt, wo man dann merkt, okay, ich könnte jetzt theoretisch, ich sage jetzt mal in meinem Fall, für immer alleine weiterarbeiten und die Leute auch gut servicieren und alle wären happy, aber es sind halt mehr Anfragen da, als ich aktuell abdecken kann. Schaffe ich jetzt wirklich Systeme und Strukturen, wo ich quasi, ich sage immer, meinen Alltag so langweilig wie möglich mache, nämlich, dass ich genau weiß, okay, hier ist eine Routine, hier ist eine Routine, hier ist eine Routine. Oder halte ich das Ganze einfach chaotisch und bleib halt allein und mach das Ganze quasi so, wie ich will. Wenn du wächst, ist es halt so in dem Maß dann nicht mehr möglich. Also das ist schon ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Ja.
Können wir das so ein bisschen greifbar machen? Was wären so Punkte, wo man sagt, man merkt, dass man jetzt vielleicht an so eine Schwelle kommt? Weil ich könnte mir gut vorstellen, das geht ja auch vielleicht einigen der Kolleginnen und Kollegen draußen, dass sie merken, ui, eigentlich läuft es gerade ganz gut, aber wann habe ich den Moment, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir, glaube ich, doch noch jemanden mehr anstellen? Oder?
Also bei mir war, ich bin auch so gestartet wie ihr. Also ich hatte schon Arbeit und bin damit quasi losgelaufen. Klar, es kann immer mehr sein. Für mich war der kritische Punkt, also diese kritische Masse erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, diese Anfragen entstehen jetzt nicht mehr zufällig, sondern ich kann sehr gut zuordnen und weiß ungefähr, wenn ich hier was in Gang setze, dann kommt hinten auch was runtergefallen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt kein Zufall mehr, sondern es ist jetzt durchaus berechenbar.
Klingt ein bisschen wie ein Prozess. Also du hast entdeckt, dass dort irgendwie eine Regelmäßigkeit entsteht und dass auch eine Prozessierung stattfindet.
Ja, du merkst halt, dass die Schnittmenge aus den Leuten, die tatsächlich das brauchen, was du anbietest, halt größer ist als jetzt, sage ich mal, eine kleine Zufallsmasse, die zum Beispiel mit dir irgendwie solche Sachen bearbeiten wollen, weil sie dich sympathisch finden oder sonst was. Es ist dann, ja, also das war bei uns der Punkt.
Wie war es bei euch?
Also ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, der in der Tiermedizin immer wieder auftaucht, dass es so viel Arbeit gibt, dass die Qualität langsam sinkt, bevor der Spannend. Punkt einsetzt. Also ich würde sagen, es ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber ich denke, bevor der Punkt kommt, wo die Qualität wirklich schlechter wird, muss man sich erweitern. Und zwar nicht in einem ganz kleinen Schritt, sondern so, dass die Qualität genau die gleiche bleibt, lieber sogar am besten noch besser wird, als sie vorher war. Ja. Und ich glaube, dass das kritische Punkte sind auch für Praxen, nicht jetzt nur für Teleradiologieunternehmen, die dann sagen, wie wir das zum Beispiel gesagt haben, wir haben gestartet mit freien Mitarbeitern, wir haben jetzt Angestellte, dass man diesen Sprung geht und sagt, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich nehme jetzt mehrere Leute mit ins Boot, die auch an das Unternehmen gebunden sind. Weil in dem Moment wächst die Verantwortung natürlich exponentiell. Aber gleichzeitig hat man die Möglichkeit zu wachsen und trotzdem die gleiche Qualität hat zu bieten. Mhm. Und da hat man alternativ die Möglichkeit zu sagen, die Arbeit muss wieder weniger werden. Und das würde ja bedeuten, man muss Kunden abweisen. Und das ist natürlich in so einem Fall auch schade. Also deshalb denke ich immer, der erste kleine Sprung ist der, wo man merkt, okay, es braucht Mitarbeiter. Und der nächste Sprung ist der, wo man merkt, 6 reichen nicht. Ja. Das ist dann halt so die nächste Stufe. Ja, und das ist bei Praxen auch so.
Ja, okay, super. Also ich finde es auch extrem spannend, weil hätte mich jetzt auch noch so mit interessiert, aber eigentlich hast du die Frage schon so implizit mit beantwortet. Gibt es da noch Schnittmengen auch für andere Spezialdisziplinen? Gibt ja unter anderem auch Bildgeber oder Leute, die Ultraschall mobil anbieten, wo ich mir vorstellen könnte, wäre ein ähnliches Konzept. Auch die müssten irgendwann ja feststellen, okay, kann ich jetzt noch die Qualität eigentlich halten oder den Anspruch, den ich da auch an mich selbst habe, vielleicht auch so etwas wie fahrende Chirurgen mit drin. Also wäre das ja eigentlich auch ein Konzept, oder wir haben jetzt so ein paar Kriterien oder Faktoren auch mit angesprochen, die ja auch für solche Spezialisierungen und Geschäftsgründungen rein theoretisch auch ja greifen könnten, ne?
Ja gut, eine für mich als Außenstehender wie in jedem anderen Bereich, da muss ich kein Experte sein, ist wahrscheinlich Replizierbarkeit. Der Prozess muss replizierbar sein, sonst kann ich keine Systeme bilden. Das ist jetzt einer, der mir spontan einfällt.
Mhm. Ja, dafür ist es sicherlich notwendig, dass man also wirklich wirkliche Treffen organisiert, ne? Dass es also eine Qualitätssicherung gibt. Das haben wir bei uns auch. Es gibt also jemanden, der das Qualitätsmanagement betreut. Das ist die Ilva Drum. Und die setzt quasi den Ablauf der Prozesse fest. Das ist natürlich nicht irgendwie jetzt eine echte DIN-Norm, aber es gibt ja auch viele, viele weitere Prozesse, die normiert sein müssen. Denken wir nur mal an Datenschutz. Ja, wir gehen mit sensiblen Daten um. Also da liegt auch sehr viel Struktur dahinter, und das geht weiter bis hin in die Buchhaltung und das Abrechnungssystem. Also jede einzelne Stufe eigentlich im System braucht ihre eigene Qualitätssicherung mit einer Struktur, damit mehrere Leute zusammenarbeiten können. Das war bei 3 Leuten auch schon so, dass es eine gewisse Struktur gebraucht hat. Aber immer, wenn natürlich jemand von außen nochmal dazukommt, dann braucht es einfach noch bessere Nachvollziehbarkeit von diesen Strukturen. Und ich denke, ja, das ist eigentlich ein Klassiker, den man aus Wirtschaftsunternehmen kennt, die aber sicherlich in unserem Bereich auch was zu suchen haben. Mhm. Also das ist ganz wichtig.
Super spannend. Was mich jetzt natürlich interessiert, ich bin ja großer Verfechter davon, dass Startups, egal in welcher Form, immer Vertrieb machen müssen. Ich glaube, vor allem Deep Tech Startups und Co. scheitern meiner Meinung nach immer daran, dass sie super Codes schreiben können, aber halt nicht ihr Produkt vertreiben können. Und jetzt vielleicht deswegen für euch die Frage, ich habe mir eure Online-Präsenzen angeschaut, alles super belebt, die Seite super schön. Wie betreibt ihr Akquise? Macht ihr überhaupt irgendwie aktiv Akquise? Helfen euch dabei die Online-Präsenzen, oder ist das tatsächlich alles irgendwie word to mouth in eurem Bereich?
Also erstmal vielen Dank für das positive Feedback, das freut uns natürlich. Also wir machen keine aktive Akquise. Das ist schon dem geschuldet, dass wir gesehen haben, bei uns hat sich's als Vorteil gezeigt, einfach physiologisch zu wachsen. Das heißt, nach und nach einfach größer zu werden in diesem Mund-zu-Mund-Propagandamäßigen Bereich. Man kann natürlich, wenn man von vornherein ein großes Unternehmen anstrebt, ich glaube, wenn man von vornherein sagt, ich möchte die und die Größe erreichen, dann hätte man sagen müssen können, dafür braucht es genau diese Bewerbung. Mhm. Ja, dann wäre man wahrscheinlich viel offensiver dran gegangen. Aber das war ja gar nicht unser Ziel. Mhm. Wir hatten die Arbeit und wollten sie strukturieren. Und das war so der Hauptpunkt am Anfang. Was wir tatsächlich machen, aber das dient vor allem, um den Kontakt zum Kunden zu haben und denen das Gefühl von Präsenz zu geben, ist natürlich, bedienen wir Social Media Kanäle. Mhm. Was aber halt vor allem zum Austausch mit den Leuten auch führt, die uns schon kennen oder die uns kennenlernen möchten. Mhm. Es ist also nicht so, dass wir aktiv irgendjemanden anschreiben. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern jemand, der uns sucht, soll uns finden können. Darum geht's eigentlich. Und jemand, der uns kennenlernen möchte, der soll auch die Möglichkeit dazu haben. Das sind so ein bisschen die Hintergründe. Und ja, wir sind halt Radiologen, also wir haben schon einen gewissen Sinn für Optik und hoffen deshalb auch, dass das auch unsere Kanäle und die Homepage einfach reflektiert, dass es uns wichtig ist, dass Struktur in der Kommunikation da ist und die auch entsprechend, sage ich mal, in dem anschaubaren Rahmen stattfindet. Aber man kann sicherlich noch offensiver Akquise machen. Das wäre sinnvoll, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, das nur rein Online-Telemedizin abarbeiten möchte. Da gibt es große Unternehmen im angloamerikanischen Sprachraum, die das so machen. Und das ist sicherlich auch legitim, aber ist nicht unser Ziel. Also Massenware ist jetzt nicht unser Ziel.
Würde so von der Gründerstory her auch fast gar nicht dazu passen, so wie ihr an die Sache herangegangen seid, weil ich meine, das ist ja der Unterschied, den du gesagt hast, starte ich jetzt zu dritt und skaliere langsam hoch oder starte ich direkt zu sechst und renne aber da eigentlich schon direkt irgendwie meinem Overhead hinterher, den ich halt monatlich habe. Deswegen ist auf jeden Fall spannend. So ein bisschen auch dieses Prinzip, glaube ich, was ich im Ganzen Bereich Werbung, glaube ich, durchsetzen wird. Also ich glaube nach wie vor, dass es irgendwann auch keine klassische Werbung mehr geben wird, sowohl Social Media als auch Print und Co., weil ich glaube, dass wir irgendwann resistent werden einfach gegen Werbung. Also die Reize nehmen täglich zu. Ich habe mal eine Studie gelesen, irgendwie 8000 Werbebotschaften, die man am Tag sieht. Das heißt, als Unternehmen ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man von diesem klassischen Push-Marketing so ein bisschen zu diesem Pull-Marketing geht und sagt, okay, wenn ihr uns suchen wollt, das hatten wir ja beim Google-Thema, ja, also wenn ihr uns suchen wollt, dann sind wir da, aber wir sind jetzt nicht irgendwie in your face und haben Funnel-Strategien mit Cold Calling und was weiß ich. Also sehr sympathischer Ansatz, der, ich glaube, für viele Hardcore-Vertriebler, die es bei euch mag es sicherlich auch im Bereich gibt, erstmal schrecken würde, aber glaube ich im Endeffekt doch eher zum Ziel führt, weil ja, gerade so wie du es am Anfang erwähnt hast, viele sind in der Branche absolut nicht drin und ich könnte mir vorstellen, dass solche Leute dann eher noch überrumpelt wären, wenn man die jetzt mit harten Vertriebstaktiken irgendwie angeht und ja.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, also ich bekomme ja selber viel Werbung und man merkt doch, dass man sich auch ärgert über zu viel Werbung. Ja, also wenn man merkt, dass das Pull zu deutlich wird, dann finde ich das unangenehm und das möchten wir auch nicht. Also wir möchten wirklich eher eine Klasse repräsentieren und nicht die Masse anziehen. Und wir möchten auch nicht die Menschen ärgern, bevor sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Es ist vielleicht auch ein bisschen arrogant zu sagen, wir machen jetzt nicht das typische wirklich attrahieren oder anziehen von Kunden. Aber das ist natürlich auch einfach eine Frage des Anspruchs an unterschiedlichen Punkten.
Ich sag ja auch irgendwo was, also meiner Meinung nach, zur Qualität aus, so wie wir es jetzt auch ausleben, wenn man jemanden vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde irgendwie in einem Erstgespräch consultet und dann sagt, hey, du, ganz ehrlich, passt irgendwie nicht zu dem, was wir anbieten und vielleicht sogar sagt, hier, ein Konkurrent von uns könnte das, was ihr braucht, vielleicht besser. Also ist glaube ich, durchaus auch, soll ich sagen, fast schon Unternehmenswert, den man nach außen lebt, der sich auch rumspricht.
Ja, vielleicht aber auch noch mal so ein bisschen, eigentlich ist super, wenn man keine Akquise machen muss, vielleicht aber auch ein bisschen vom Hintergrund her mit dabei. Höchstwahrscheinlich habt ihr ja auch keine Fallzahlen, die ihr irgendwie erreichen müsst oder Quartalszahlen, wo ihr sagt, die wollen wir oder die müssen wir jetzt haben, sodass das halt auch getrieben ist und dass man dementsprechend halt auch ein bisschen Druck in den Vertrieb halt mit reinbringt. So würde ich es mir jetzt auch vorstellen, wie du das jetzt erklärt hast, wie das Unternehmen gewachsen ist. Ne?
Gut, man kann natürlich da unterschiedlich agieren. Natürlich haben wir auch laufende Kosten, was Personal angeht, was Server, ist natürlich sehr kostspielig, Serverstrukturen angeht. Wir haben unterschiedliche Ausgaben. Ne? Das ist alles, sind Fixkosten, mal abgesehen vom Gehalt der CEOs. Man kann da jetzt sagen, okay, ich setze das so hin, dass ich einfach darauf achten muss, dass ich nicht in Overhead komme. Und ich muss aber kontinuierlich wachsen, um das alles zu bedienen. Wir haben das ein bisschen andersrum geregelt. Es ist etwas Understatement, weil wir weniger ausgeben, als wir vielleicht könnten, würde ich mal behaupten. Aber dadurch sind eben immer Rücklagen da, die einfach das Team absichern. Und darum geht es ja bei einem Startup auch ein bisschen, einfach das Startup zu sichern. Und das ist, ich würde mal sagen, es ist die vorsichtige Variante. Man kann das natürlich auch anders machen.
Ja, klingt auch nicht so wie die klassischen Startups. Ich meine, da wirst du dich noch besser auskennen. Aber wenn ich das immer höre, Startup, ne, dann denke ich immer, irgendjemand ist motiviert, jetzt schnell irgendwas zu gründen und dann auch schnell wieder für Millionen zu verkaufen.
Ja, ich glaube, so dieser klassische Startup-Ansatz ist für viele halt tatsächlich dieser Traum von XY und dann irgendwie groß verhökern. wenn man jetzt mit einer bestehenden Leistung an die Sache rangeht, dann ist dieser Startup-Gedanke, ich meine Startup per Definition, ich weiß auch nicht genau, geht aber in die Richtung Unternehmen, das noch nach seinem Geschäftsmodell sucht. Und ich meine, wenn man schon mit irgendwas startet, klar geht man irgendwann so ein bisschen nach links oder nach rechts, aber man ist ja jetzt kein Startup in dem Sinne, dass man sagt, ich habe hier jetzt, keine Ahnung, eine innovative Schuheinlage und suche dafür jetzt einen Markt, sondern man sagt eigentlich, ich habe jetzt hier irgendwas und ich habe auch einen Markt und das Ganze baue ich jetzt aus. Also ist, ja, ich glaube, man muss immer differenzieren, okay, was für ein Startup ist es denn gerade, in welchem Markt und herrscht da tatsächlich ein Umsatz? Weil ich glaube, gerade wenn man, also wenn man selbst gründet und wenn man sogar ein Startup noch nebenbei gründet, ist für mich der wichtigste Punkt, den ich auch immer in Mentoring-Sessions die Leute frage, okay, ihr seid jetzt ein Startup, ja, und ihr macht auch Umsätze. Klingt ja alles schön und gut, aber könnt ihr euch ein Gehalt auszahlen, das ihr auch so im Markt bekommen würdet? Weil, und das ist auch meine Philosophie für mich und das war sie von Beginn an, weil wenn ich jetzt einen Umsatz habe und mir aber nichts monatlich auszahlen kann, dann habe ich eigentlich kein Business, sondern dann habe ich vielleicht ein Hobby, das ich zu einem Business machen will. Aber wenn ich mir die Frage stelle, okay, wie viel müsste ich denn jemandem zahlen, dass er meinen Job macht und ich kann mir diese Summe selbst auszahlen, ich finde, das ist die Herangehensweise, die jeder bei einem Startup irgendwie auch haben sollte.
Ja, wobei ich glaube, dass das eine Kurve ist, die nicht so ganz gerade läuft, weil am Anfang ist das Investment auf der Seite des Gründers groß. Also die Zeit, die man investiert und vor allem die Gedankenarbeit, die ist riesig und die muss mit der Zeit, je konstanter es läuft, kann die immer weniger werden, weil es sich automatisiert. Und ich glaube, dass dann das Gehalt auch irgendwann angemessen ist. Jeder kann sich einen Business-Engel suchen oder jemanden, der ihn unterstützt und von vornherein eine gewisse Größe des Unternehmens ermöglicht. Aber ich glaube, auch aus der Situation raus muss man trotzdem gesund rauswachsen. Und das ist wahrscheinlich doch das Wichtige, ja. Wir hatten leider keinen Engel, aber dafür haben wir jetzt ja vielleicht ein bisschen Glück.
Ja, dafür hattet ihr aber jede Menge, sag ich mal, Erfolgsfaktoren. Einen hast du ja auch angesprochen, so die Flexibilität, auch da flexibel zu sein. Wenn du aber dich mal jetzt so zurückerinnerst, du hattest ja gesagt, auch da habt ihr vielleicht nochmal das Logo geändert, da wart ihr recht flexibel, habt euch geeinigt drauf. Hättest du irgendwelche Tipps, wo du sagst, das würdest du jetzt rückblickend vielleicht nochmal anders machen, um das jemanden an die Hand zu geben und zu sagen, na, die zwei Dinge würde ich beim nächsten Mal beachten und anders machen?
Ja, also was ich, glaube ich, von Anfang an machen würde, ich würde mir einen festen Rechtsbeistand suchen, der die ganze Zeit über mitberät.
Ja, dann nickt der Richard.
Ja, so ja, natürlich. Also, jetzt nicht nur, weil er hier im Raum sitzt, sondern wir haben natürlich die Finanzen, haben wir abgesichert, wir haben IT, soweit das möglich war, geklärt in dem Moment. Was man aber verpasst, vor allem als Tiermediziner, glaube ich, ist der Punkt, dass Marken gesichert werden müssen, dass Markeninhalte gesichert werden müssen, dass man Verträge ändern muss und zwar immer dann, wenn jemand den Wohnsitz ändert, wenn jemand seinen Namen ändert, wenn sich der Inhalt des Vertrages ändern soll, dass man ab und zu jemanden braucht, der einem Beistand leistet, wenn es zu einem Punkt kommt, wo man zum Beispiel mit jemandem, der dem Startup zuarbeitet, Probleme kriegt, was ja durchaus mal vorkommen kann, vor allem wenn man jetzt von der digitalen Welt spricht. Vorhin kam es einmal kurz durch, es gibt gute Programmierer, aber die zeigen sich selten. Das ist in der Digitalisierung ein Hauptproblem, glaube ich, dass es unklar ist, wie der Markt organisiert ist und wo man wirklich sein Digital überhaupt herbekommt. Und auch da braucht man halt Hilfe. Und ich denke, dass es dann immer gut ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der Verträge für einen macht, Verträge regelt und sich da auch gut auskennt. Denn ich glaube, dass wir vielleicht an vielen Stellen etwas gutgläubig waren, denen es wahrscheinlich jetzt im Nachhinein nicht geschadet hat, denn die Marke ist gesichert und das Logo wird auch gesichert und all diese Dinge. Aber spätestens dann, wenn man zum Beispiel andere Firmen mit den eigenen Farben sieht plötzlich, denkt man, oh, das hätte ich auch noch machen sollen. Ja, ja, also Punkt. Das ist wichtig.
Guter Punkt.
Ja, ansonsten würde ich nichts ändern.
Okay, super. Schon mal, ja, vielen Dank bis hierher und ja auch schon mal vielen Dank bis hierher fürs Zuhören mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in so einen abschließenden Block rein. Vielleicht lass uns noch so ein bisschen was zum Thema Digitalisierung sagen. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, mit den Programmierern sicherlich, die schwer zu finden sind. Und wir haben auch so ein bisschen schon darüber gesprochen, dass auch gute Bandbreite auch schwer zu finden ist, gerade in Deutschland. Höchstwahrscheinlich wirst du mich bestätigen, in vielen anderen Ländern ist das etwas besser oder häufig besser organisiert und auch die Bandbreite mit dabei. Und vielleicht sprechen wir auch nochmal so ein bisschen über den Aspekt der Digitalkompetenzen. Das wäre zumindest mir auch nochmal anliegen. Du hast es ja gerade auch angerissen, ne, dass man für viele Spezialisierungen auch einfach Leute braucht, die sich da gut auskennen. Und ich glaube, ihr habt relativ viel Learning by Doing gemacht, oder?
Ja, also wir hatten alle drei die Spezialisierung zum Radiologen über die internationale Ausbildung. Also Nele und ich über das European College und die Eva über das American College. Und dort ist es tatsächlich schon ein kleiner Teil der Ausbildung, dass man eben digitales Material bearbeitet, dass man über Digitales lernt. Also zumindest gibt es schon mal Inhalte, die sich mit Bits, Bytes und Speichertiefen und einfach ein paar Hardware-Eckpunkten beschäftigen, sodass man weiß, wie der Computer funktioniert. Und ich denke, das sind wirklich Dinge, die man auch braucht als Grundverständnis. Und dann ist es so, dass man wirklich nach und nach reinwächst. Man liest viel. Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist es auch ein bisschen so, dass man kann viele seiner Fragen mittlerweile einfach im Internet auch beantworten. Und da haben wir auch viel bearbeitet. Was wir allerdings nicht ganz alleine können, ist natürlich, also Online-Datenbanken programmieren, nee. Server programmieren, das können wir natürlich nicht, sondern das ist Expertise, die muss man sich einfach reinholen. Und auch da kommt es halt darauf an, wenn man jemanden hat, der gut für einen mitarbeitet, dass der einem so viel erklärt, dass man nach und nach immer besser wird in dem Bereich. Und da hatten wir am Anfang einmal das Glück, dass uns bei der Homepage auch jemand geholfen hat, der das wirklich sehr gut im Griff hatte an der Basis. Und jetzt haben wir im Bereich einmal, was den Server angeht, jemanden, der das betreut. Dann ist einer unserer Mitarbeiter, derselbe Tierarzt, ist super gut bewandert und kümmert sich eben auch um die DICOM-Knotenpunkte. Und als drittes, dass man einfach jemanden hat, der zum Beispiel auch sowas wie Social Media bearbeitet. Also ich würde sagen, man muss wirklich seine Grenzen als Radiologe kennen. Und da, wo es dann aufhört, braucht man einfach weiteren Expertenrat.
Ist, glaube ich, grundsätzlich auch, wenn man jetzt wieder den Bogen zu den Startups schlägt. Also ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Man fängt dann natürlich an und am Anfang will man alles so lean wie möglich halten. Und dann gibt es einen Bereich, wo man sich leichter einlesen kann. Und plötzlich erwischt man sich dabei, wie man versucht, irgendwie Homepages mit JavaScript oder so zu programmieren. Und dann,
ich erinnere mich auch noch.
Ja, das ist,
wenn sagst du Java, nicht Typo 3? Oder?
Ja, du, was da alles dabei war, im Endeffekt WordPress, das bekommt man, glaube ich, noch hin. Aber trotzdem, gerade wenn es um Product Market Fit und wann gehen wir an den Markt und wie gehen wir an die Dinge heran, ab und zu lohnt es sich einfach, Sachen auszulagern und einem Experten zu geben, auch wenn es Geld kostet. Ja.
Bin ich völlig bei dir, wobei ich schon sagen muss, also vielleicht beharre ich da auch zu sehr drauf, ne? Ich glaube schon, dass wir auch in dem Studiengang dahin kommen müssen, dass wir zumindest so das Grundkonzept, das, was wir auch so an alle EU-Bürger irgendwie so ein bisschen setzen, so zum Thema Digital Literacy, auch mit irgendwie einbetten und einbauen sollten. Zumindest da, wo es halt auch ankommt. Und ich glaube, die Radiologie und die Bildgebung ist dafür ein ganz gutes Segment und ein ganz gutes Beispiel, wo man halt auch viel zu Informationen und Datenkompetenz, aber auch zu digitalen Inhalten, wie werden die da verpackt, wie werden die verschickt und warum brauche ich eigentlich eine gewisse Konformität, um halt genau diese Datensätze untereinander austauschen zu können, weil es nützt ja nichts, wenn ich mir eine zweite Meinung holen möchte, das aber erstmal von dir komplett neu gegrabt oder in ein anderes Datenformat transformiert werden will oder ein Datensatz fehlt, ne?
Genau, also was wir im Studium auch schon ganz klar kommunizieren, ist, dass einfach das zum Beispiel das DICOM-Format, also digitale Kommunikation in der Medizin, dass das der Standard sein muss. Ja, also das wird mittlerweile vermittelt und es gibt bei mir dann auch meistens kurz vor Weihnachten so ein lustiges Spielchen, bei dem die Studierenden dann ein digitales Röntgensystem kaufen und wir unterhalten uns halt über unterschiedliche Hardware- und Softwareansprüche. Das ist natürlich nur mein Bereich, aber ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man den Bereich auch in anderen Themenfeldern mit abdeckt. Ja, dass man immer schaut, wo gibt's da Schnittmengen. Und dann mit guckt. Im Studium ist es tatsächlich noch nicht als eigenes Fach im Prinzip überhaupt nicht abgebildet. Das ist wirklich etwas schade, weil es immer wichtiger wird, ne? Das ist ja klar.
Ist das nicht schon, ich meine, wenn man jetzt über Social Media Marketing spricht, klar, das ist auch für in anderen Studiengängen spärlich behandelt. Wenn wir ehrlich sind, ist aber das ganze Digital Marketing Thema nice to have für viele. Mhm. Natürlich hat es einen Vorteil, man kann eher mit Kunden kommunizieren, aber sagen wir mal, das ist eine nice to have Sache. Ist aber dieses Thema Digitalisierung, wenn ich jetzt daran denke, dass durch eure Lösung es eigentlich dem Endkunden auf jeden Fall besser geht, also es ist nicht so ein Good-Feel-Ding, ist es nicht fast schon fahrlässig, wenn man diese Themen nicht im Studium behandelt? Oder mit welcher Begründung wird das nicht irgendwie intensiver eingebaut?
Na, ich glaube, was man kommunizieren muss, ist, dass man im Studium schon vermittelt, dass jeder seine Kompetenzen kennen muss und dass immer, wenn die Kompetenz zu Ende ist, er sich Hilfe holen muss. Mhm. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Also, dass man den Studierenden vermittelt, ist es in Ordnung, wenn du Grenzen hast. Mhm. Weil was bisher oft in der Tiermedizin aus meiner Sicht vermittelt wurde, war so ein bisschen das Bild vom perfekten Tierarzt, der halt alles kann und der nur keinen Social-Media-Kanal hat, weil er nicht möchte.
Weil er nicht will.
Ja. Und, was ja auch geben mag, aber ist, ja, das ist implizit dabei.
Ich da weiß, was du meinst. Da denke ich, dass dieses Allwissenheit, dass das klar kommuniziert werden muss, dass es in einer Welt, in der es Spezialisierung für alles gibt, keine Allwissenheit mehr geben kann.
Das ist ja fast
das
schon.
Das ist irgendwie klar.
Ist ja fast schon ein Skill, wenn man sich in einer Welt voller Kompetenzen auch gezielt seine Kompetenzen, die man braucht, reinholen kann. Also sehe ich jetzt auch nichts Verwerfliches irgendwie mit, aber okay, ist ja interessant, so das Bild vom perfekten Tier. Ja gut, klar, gibt's.
Viele Dozenten vermitteln das, ne, dass sie also in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt sind. Und ich glaube, man muss einfach sagen, das mache ich ganz gerne, wenn es dann aus meinem Kompetenzbereich rausgeht, dass ich sage, jetzt kommt der andere Spezialist. Ja, und dann kommt ein Diplomat des Chirurgie-College zum Beispiel zum Einsatz. Mhm. Das ist immer, so muss es, denke ich, sein.
Ja, und ich finde es auch völlig legitim, halt dann, jetzt haben wir keine Diplomats für strategisches Marketing, aber noch waren nicht. Jetzt heute Richard hier. Ist auch völlig in Ordnung zu sagen, dass man halt dann sich dort Beistand, ähnlich genau. Ob man rechtlichen Beistand sich holt, dann auch fürs Marketing halt, wenn man das vorantreiben möchte und auch eine Strategie fürs Marketing haben möchte, sich dann jemanden von außen holt. Ja, hattet ihr eine Strategie fürs Marketing bei der Trad?
Jein. Also zunächst war ja die Strategie, kein Marketing zu machen. Das ist ja auch eine.
Ja, durchaus.
Und dann ist es natürlich schon so, dass die Sichtbarkeit und auch der Kontakt zu uns, kam dadurch zustande, dass wir schon gesagt haben, wir möchten auf Social Media sichtbar sein. Ja, und auch wir möchten auch eine Homepage haben, die entsprechend informiert. Und darüber sind wir auch an jemanden gekommen, der die Social-Media-Kanäle für uns professionell betreut. Und professionell, da ist für mich ganz wichtig, dass die Person verstanden hat, was die Idee des Unternehmens ist und was transportiert werden soll und dass die Person dann im Sinne des Unternehmens agiert. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Vorschlag mache oder eine Eingabe, die wahrscheinlich eher unprofessionell ist, dann kann derjenige sich das anschauen und sagen, hey, das können wir professionell so und so aufarbeiten und ich denke, genau in dieser speziellen Form passt das am besten zu euch. Und dann bekommt man das zurück und kann sich das anschauen und sagen, ja, das stimmt, du hast recht, das ist genau das, was ich wollte, ich wusste nur noch nicht, wie es aussieht.
Wichtiger Punkt.
Und ich denke, es hat mehrere wichtige Punkte, weil es professionalisiert die eigenen Ideen und es macht Spaß, das zu sehen. Und es spart Zeit. Und man Absolut. Muss wirklich sagen, wenn man selber versucht, sich da einzuarbeiten und mehr damit arbeiten möchte, dann braucht es relativ viel Zeit. Wenn man jemanden hat, der einen professionell berät, dann braucht es nicht mehr so viel Zeit. Und das ist halt schön.
Du, mir musst das gar nicht sagen. Ich habe das schon am eigenen Leibe gespürt, als ich dann mal was bei Instagram posten wollte und habe das dann hochgeladen, kurz danach meldet sich der Richard und sagt so, hey, du Fritte, hast du eigentlich mal auf die Größe des Bildes geguckt und wie das angelegt ist, wie hast du das gemacht?
Was hat das denn für eine Matrix, ne?
Genau, und ja, somit habe ich dann recht schnell was gelernt. Ja, von daher, das sind schon so kleine Dinge, wo man eigentlich sagt, naja, gar nicht so schwer, heutzutage mit dem Handy irgendwas hochgeladen und dann, ja, sagt mir hier der Kollege, ja, war mal wieder nicht so gut.
Ja, es war ja konstruktives Feedback, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Jetzt, ich habe mir das durchgeschaut, das ist auch total, also wenn ich hier drauf schaue, hätte ich gedacht, dass entweder sich jemand von euch extrem in diesem Bereich eingearbeitet hat oder dass ihr halt damit einen Experten betreut habt, weil ich meine, das ist alles, gerade Instagram, alles aus eine Farbpalette, aus einem Guss, kann man sagen. Wie geht ihr da vor, so von der Content-Strategie her? Klar, ihr seid in einem sehr speziellen Bereich.
Genau.
Habt ihr da für euch Parameter entwickelt, wo ihr sagt, da haben wir feste Content-Formate, oder?
Ja, genau. Also es gibt eigentlich ein paar feste Formate. Das sind quasi einmal Einladungen, wo man uns treffen kann, wenn man uns treffen möchte als Person. Da kündigen wir an, wo wir uns in nächster Zeit aufhalten werden, bei Kongressen zum Beispiel. Also meinen Urlaub würde ich jetzt nicht ankündigen, aber die nächsten Vorträge kündigen wir auch an, falls uns mal jemand hören möchte oder ein spezielles Thema hören möchte. Manche möchten vielleicht auch ein Seminar mit uns machen und deshalb ist das eine Format, sind also die Ankündigungen. Dann gibt es normalerweise auch so kurze Stories, wenn wir dann vor Ort sind, um den anderen, die halt leider nicht kommen konnten, zum Beispiel zu zeigen, was wir alles Schönes gemacht haben. Und dann gibt's Rückblicke. Und die Rückblicke sind eigentlich auch was uns selber sehr Spaß macht. Also wir sammeln zum Beispiel Fotos und Geschichten und zeigen die dann im Nachhinein nochmal. Und diese Erinnerungen sind halt total schön. Und auch wenn wir zum Beispiel Leute, wie letztens, damals in München treffen, die wir länger nicht gesehen haben, dann gibt's ein Long Time No See. Da haben wir uns ja mal wieder getroffen endlich. Und was auch noch ein wichtiges Format ist, und das ist mir eigentlich fast mit das Wichtigste, das sind Fallbeispiele. Also wenn wir interessante Fälle in unserem Alltag haben, dann posten wir die, weil wir denken, dass andere Leute davon profitieren können, wenn sie sich das angucken können. Und das soll auch, das ist ein Teil der Message, wir machen Educative Reports und wir wollen auch ausbilden. Mhm. Und das Ziel ist nicht, dass alle für immer von uns abhängig sind, sondern das Ziel ist nach und nach so viel Wissen in dem Bereich zu verbreiten, dass wir irgendwann nicht mehr nötig sind. Das wäre eine gute Idee.
Da geht dem Marketer doch wieder das Herz auf mit Mehrwert generieren.
Das merkst du,
ne? Ja, ich sehe schon. Da bekommt hier direkt mehr Wärme in den Raum und das Herz schlägt höher von Richard.
Absolut. Ich meine, deswegen hatte ich es ja auch so ein bisschen spezieller Bereich. Was wir jetzt oft hören ist, wir wollen Social-Media-Betreuung, wir sind ein klassisches KMU aus dem, keine Ahnung, Maschinenbau oder irgendwie sowas. Ja, wir haben das Thema jetzt angestoßen, wir haben aber keine Inhalte, weil unser Unternehmen ist total langweilig. Also so auf die Art, was sollen wir tun, ja? Und gerade sowas wie Rückblicke oder ein Bild von einer Messe oder mal ein Case zu teilen, ihr habt viele Videos. Ich meine, das ist ja ein Weg zwischen seriösen Inhalten und hier trefft ihr uns an, wenn ihr wollt. Hier ist ein Fallbeispiel und eben halt auch, ja, unser Unternehmen hat auch ein Gesicht, ja, und wir versuchen uns nach außen hin irgendwie auch so, sage ich mal, sympathisch aufzustellen, weil, ja, im Endeffekt, so wie du schon sagtest, wenn du jetzt nicht unbedingt die Masse brauchst, dann ist es, die Qualität kommt dann auch eben über solche Punkte raus, also das macht für mich total Sinn und Mehrwerte, wieso sollte jemand immer wieder zu einem Social-Media-Kanal zurückkehren, der keine Mehrwerte generiert, ja, also da ist die Flut an Social-Media-Posts, mit denen man täglich konfrontiert wird, groß genug. Also von daher völlig d'accord mit dem Ganzen. Vielleicht, ich glaube, das hilft Leuten, die oder Zuhörern, die überhaupt noch nicht in Social-Media aktiv sind und gerade darüber nachdenken. Wieso habt ihr euch speziell für Facebook, Instagram und Twitter entschieden?
Also wir haben uns dafür entschieden, weil es erstens Kanäle sind, die wir selber benutzen. Mhm. Ja, weil es auch darum geht, dass wir selber da auch uns entsprechend gut auskennen und auch selber Posts machen können, wenn wir das wollen und nicht irgendwie so auf viel Unterstützung angewiesen sind. Und dann das andere ist eben, dass Die Gruppen, die wir ansprechen wollen, sind ganz, ganz, also viele unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben auch sehr konservative Kunden, die zum Beispiel Facebook nutzen würden, also die im Altersdurchschnitt vielleicht auch etwas älter sind und so ein ganz klassisches Portal nutzen. Und wir schätzen eigentlich auch die Arbeit mit dem System sehr. Und dann ist das andere, man hat natürlich über Insta und Twitter ganz andere Möglichkeiten, mal eben einfach eine Story zu verbreiten und einfach mal zu teilen, hey, da war was los. Und das ist einfach ein zweiter geschickter Punkt, denke ich, weil wir sind halt zeitweise viel unterwegs, viele Dinge wechseln sich ab. Man würde nicht jedes Mal einen komplett aufgearbeiteten Fall bringen können oder eine komplett aufgearbeitete Story, aber vielleicht ist es doch ganz spannend, was zu sehen. Und deshalb haben wir das gewählt. Also wir sind im Moment zum Beispiel absichtlich nicht auf LinkedIn, weil das nicht unsere Zielgruppe im engeren ist, sondern wir wollen ja einfach der Allgemeinheit ein bisschen eher zugänglich sein und nicht typischen Kunden oder Geschäftspartnern. Also das ist so ein bisschen, ja, ich denke, man muss sich auch konzentrieren. Wenn man das nicht tut, dann fasert sich diese Corporate Identity schnell auf.
Ja, sehr guter Punkt. Also ich finde auch, Twitter ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sehr oft gefragt werden, ey, warum soll ich denn Twitter überhaupt machen? Da muss man in Echtzeit irgendwie antworten, das ist total stressig und so. Aber du hast es eben erwähnt, ihr seid viel auf Messen, gerade in unserem Bereich, bei euch wahrscheinlich auch. Vor Messen entstehen natürlich viele Konversationen rund um Hashtags, die speziell die Messe betreffen. Und wenn man es allein dafür nutzt, um mit potenziellen, Twitter wird immer so ein bisschen als Cocktailparty gesehen und irgendwo macht das Sinn, weil man kann sich schon in Gespräche einklinken und hat das Ganze so, glaube ich, für sich dann ganz gut aufgestellt und eingeordnet. Jetzt ein großes Problem des Online-Marketings, und daran arbeitet jeder Marketer. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt Marketing, sollte man auf jeden Fall messen, Conversion getrieben. Es gibt Marketing, da geht es eher um Brand Awareness. Wie sind eure Ziele für den Bereich Social Media Marketing und wie messt ihr euren Return on Investment, dass ihr sagt, oh, da haben wir jetzt ein gutes Gefühl dabei?
Also wir bekommen monatliches Feedback, dass unser Social Media Mann für uns zusammenträgt. Also ich habe auch bei allen Kanälen zwar den Einblick in die einzelnen Daten. Also ich kann mir die Likes anschauen, die Reichweite und die Bewerbung, das kann ich alles sehen. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn jemand das für einen für die Homepage und für die unterschiedlichen Kanäle zusammenfasst und zeigt, welcher Kanal in welcher Funktion gut läuft. Und man kann halt auch, und das finde ich wichtig, auch für die meisten Leute, die sich mit Social Media dann befassen, man kann seinen Erfolg ja sehen. Man kann natürlich sehen, wie groß die Reichweite war, dass die wächst, wie viele Likes man hatte. Und wir haben jetzt kein spezielles Ziel bei den Likes. Das ist ja, scheint sich bei unserem Unternehmen ein bisschen durchzuziehen, sondern das Ziel ist einfach ein Wachstum. Ja, es muss auch keine Explosion geben jetzt in der Reichweite, aber es wird, wenn wir einen wichtigen Content haben, wo wir denken, hey Leute, guckt euch das doch mal an, das ist ein super Fall zum Beispiel, das seht ihr nur einmal im Leben, dann bewerben wir das auch.
Das ist also sinnvoll.
Das wird dann schon gemacht. Ansonsten ist es eigentlich auch viel physiologisch einfach, dass es sich entwickelt. Ja, und ich glaube, das ist ganz normal, dass auf den Social-Media-Kanälen das nach und nach wächst, wenn man das in so einer regelmäßigen Form betreibt. Eigentlich ist auch das Ziel, noch ein bisschen regelmäßiger Informationen einfach zu geben. Und das wird jetzt in Zukunft auch nochmal kommen. Ja, und so die Strategie ist eigentlich Kontinuität.
Kontinuität, wichtiger Fall, hatten wir, glaube ich, auch schon öfter thematisiert.
Man muss dranbleiben. Also das, und ich denke, für eine Einmannpraxis oder für Praxen, die im Tiermedizinbereich tätig sind und sehr viel zu tun haben, muss es eine Person geben, die für diese Kontinuität zuständig ist.
Ja, dass da quasi nichts irgendwie lost in translation macht. Ja. Es ist ein wichtiger Punkt. Klar, ihr habt professionelle Unterstützung. Was glaubst du, wie viele Stunden würden da pro Woche für Social Media Marketing Aktivitäten draufgehen? Oder wie kalkuliert ihr da aktuell?
Also vielleicht auch speziell, obwohl ihr professionelle Hilfe habt.
Also wenn ich jetzt von uns ausgehe, so für mich selber sind das, weiß ich nicht, ist die Zeit, die man manchmal verbringt, man ein bisschen mehr, wenn man einen Fall zum Beispiel sammelt oder die, vor allem Eva Drum arbeitet auch mittlerweile Fälle auf. Das sind sicherlich ein, zwei Stunden in der Woche dann, aber in Wochen, wo man keinen Kongress hat oder keine Aktivität, das ist vielleicht eine halbe Stunde, die man immer investiert, ne, aktiv was zu machen. Für denjenigen, der das aufarbeitet, ist das natürlich je nach Anspruch, wenn es viele Videos sind, sicherlich mehr Arbeit. Und ich denke, da muss man auch deutlich mehr Stunden sich dann auch nehmen, die Zeit sich nehmen, auch die Auswertung zu machen. Weil es bringt, glaube ich, nichts, wenn man in der Woche, sagen wir mal, 4 Stunden dafür verbraucht, die Kanäle zu bedienen, wenn man jetzt mal wenig macht. Und dann hinterher die 30 Minuten für die Auswertung nicht mehr macht.
Also wenn schon, dann richtig.
Ja, ich denke auch, dass man das dann so machen muss. Aber weil unsere Philosophie eben auch so ist, kenn deine Kompetenzen und schau dann ab, wo du es weitergeben musst, haben wir uns da auch so entschieden. Dass wir das zumindest zum Teil abgeben. Also die pixeligen Posts sind von uns. Ja, natürlich machen wir da auch selber was.
Ja, aber das macht das Ganze, glaube ich, auch dann auch wieder irgendwo authentisch, ne?
Wenn ja, man so ein würde ich auch so sehen, dass also A, die Kanäle gewählt, sodass man sich damit identifizieren kann und sich da auch wohlfühlt. Und dann ja klar auch wieder so Posts dabei hat oder Stories, die dann auch darstellen, also die Leute, die dahinter sind und das auch authentisch rüberbringen können. Ja.
Ja, spannend. Also ich bin geschockt, wie schnell die Zeit jetzt hier rumging. Also wir sind jetzt doch über eine Stunde drüber. Super spannendes Gespräch. Ich habe das Gefühl, dass hier mehrere Zielgruppen der Zuhörer sich irgendwie was rausziehen konnten. Also sowohl die darüber nachdenken, irgendwie zweites Standbein, Gründungsphase, Online-Marketing, Tipps, Tricks. Marc, was ist dein Fazit für heute?
Ja, lass mich mal versuchen, so ein bisschen nochmal zusammenzufassen, aber mich auch jetzt schon mal direkt ganz herzlich zu bedanken bei dir, Kerstin, dass du für das Gespräch zur Verfügung standst. Ich habe auch nochmal geschaut, was waren denn so unsere Ziele, Richard, für dieses Gespräch oder und da muss ich sagen, also einmal so ein bisschen was zum Thema Teleradiologie aufzugreifen und ich glaube, das ist eine Spezialisierung, die sich mitentwickelt hat, in der Humanmedizin etabliert ist und nun auch, glaube ich, in der Tiermedizin nicht nur angekommen ist, sondern sich auch dort weiterentwickeln wird. So habe ich das jetzt für mich hier auch mitgenommen, dass von eurem Geschäftsmodell es ja so ist, dass ihr definitiv Mehrwerte generieren wollt und den glücklichen Zufall hattet, dass Arbeit und die Idee schon vorhanden war und ihr dann aber mit wirklich mit Arbeit und Struktur daran euch entwickelt habt. Ja, Erfolgsfaktoren hast du benannt, wie sicherlich Flexibilität, auch mal mutig zu sein, so ein bisschen Corporate Identity oder auch mal ein Logo zu wechseln, Struktur zu haben, Effektivität zu haben und Offenheit. Und was ich daran ganz interessant fand, dass du das auch nochmal für mich zumindest, so habe ich es wahrgenommen, diese Gespräche und Meetings untereinander, also dass ihr zu dritt das quasi kreiert und gegründet habt, aber euch da auch konstant austauscht und euch dafür auch die Zeit nehmt und dass das für euch wertvoll ist.
Sehr wichtig.
Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Ja, und dann haben wir uns gegen Ende hin so ein bisschen mehr das Thema Digitalisierung und Marketing nochmal unterhalten und da, denke ich mal, auch gut herausgearbeitet, dass Kontinuität und eine Strategie und wieder dein Lieblingsthema, Richard, Mehrwerte generieren, erfolgsversprechend sind.
Das, was wir hier predigen.
Ja, deswegen ziemlich langes Fazit oder ziemlich lange Zusammenfassung mit dabei. Aber ich war jetzt auch, die Zeit ging ratzfatz rum.
Super spannend. Also dann sage ich jetzt mal ratzfatz vielen Dank, alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wir sind jetzt bei Minute 67. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Von meiner auch.
Vielen Extrem Dank. Spannendes Thema. Ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass wir nächstes Mal wieder zu zweit hier irgendwie uns die Buzzwords an den Kopf werfen. Nee, cool. Also dann vielen Dank nochmal von meiner Seite, Marc. Toll aufbereitet, toll den Lead heute gehabt. Du bist jetzt als Podcaster nochmal ein Level höher gestiegen. Also.
Ja, vielen Dank fürs Vertrauen, dass ich heute mal einen größeren Redeanteil haben durfte, Richard.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Cool, dann wünsche ich euch natürlich auch alles Gute. Danke fürs Zuhören, für Feedback natürlich. Homepage besuchen, E-Mail senden, kontakt@bestandsbuch-tiermedizin und ansonsten hören wir das nächste Mal voneinander. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.